We fight not against flesh and blood.
Auch ich möchte euch herzlich grüßen, euch alle, in dem wunderbaren Namen unseres Herrn Jesu Christi. Es wegen ihm, wegen seinem Werk, wollen wir verkünden, was er getan hat. In ihm wollen wir leben. Mit ihm wollen wir sterben. Und das ist möglich durch sein Werk. Und diese Botschaft wollen wir weitergeben. Ihr habt das Thema gehört von dieser Freizeit. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf um deine eigene Seele. Dein Leben steht auf dem Spiel. Durch Christus, durch was er getan hat, kannst du ein Gott wohlgefälliges Leben führen. Es ist durch Christus, dass du von dieser Welt gerettet, aus dieser Welt gerettet worden bist, aus der Denkweise, aus dem Verhalten dieser Welt. Wegen Christus bist du gerettet aus diesen Lüsten der Welt, aus der Kraft dieser Welt, nur wegen ihm, wegen Jesus allein. Wegen seinem Leben, wegen seinem Werk. Danke, dass ihr euch eingeschaltet habt bei uns, dass ihr dabei seid, dass ihr euch mit uns vereinigt. Danke, dass ihr gekommen seid, dass ihr gerne mit uns zusammen seid, dass ihr den Wunsch habt und willig seid, dass ihr das Verlangen habt, mit uns eins zu sein. Wir kommen hier zusammen, damit wir Nahrung bekommen, Mahlzeiten, damit wir geistlich leben können, damit wir geistlich wachsen und für Gott leben können. Nun, ich weiß, wir sind nicht hier, euch Waffen zu geben, euch auszurüsten für einen Kampf in dieser Welt. Nein, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, nein, sondern es ist ein Krieg, der geführt wird, ein Kampf, eine Auseinandersetzung. Es ist ein geistlicher Krieg. Es ist Gottes Geist im Kampf gegen die Angriffe des Teufels. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Es ist kein fleischlicher, menschlicher Kampf. Aber wir möchten euch gern ausrüsten und wir selber verlangen danach, dass wir ausgerüstet werden, dass wir vorbereitet werden, dass wir alles bekommen, dass wir bewahrt werden in dieser Welt, dass wir unser geistliches Leben bewahren können, dass wir geistlich gesund, stark sind und für Gott leben können in dieser Welt. Und in der Bibel lesen wir, wie Paulus ein Herz hat für seinen Sohn Timotheus und sich um ihn kümmert. Paulus, gegen das Ende seines Lebens, brannte sein Herz für die Sachen, die von Ewigkeitswert sind, für die Ewigkeit lebte er, brannte sein Herz. Nun, bevor wir in der Bibel lesen, wollen wir noch einmal beten und Gott um seinen Segen bitten und dass er doch durch seinen Geist unsere Herzen anrührt. Herr, gestern hast du schon zu uns gesprochen, gestern Abend. Und so bitten wir dich, Herr, dass du doch durch deinen Geist wieder dein Wort an uns segnest. Nur du kannst unsere Gedanken, unseren Verstand öffnen, dass wir das Rechte sehen und hören. Du kannst unsere Herzen anrühren, uns persönlich. Und da, wo Herzen aus Stein sind, kannst du sie verändern und aus ihnen Herzen aus Fleisch machen. O bitte, Herr, wirke in deiner Gnade, und das bitten wir um deines Namens willen, Herr Jesus Christus. Amen. Im ersten Brief an Timotheus, Kapitel 6, und wir fangen bei Vers 6 an. Da ist unser Thema enthalten. Wenn man gottesfürchtig und bescheiden ist, ist es ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum ist es sicher, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns damit begnügen und zufrieden sein. Die aber reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Fallstricke und in viele törichte und schädliche Lüste, die die Menschen in Verderben und Verdammnis versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldgier. Danach hat einige gelüstet, und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Aber du, Gottesmensch, fliehe vor diesen Dingen. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld und Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du auch berufen worden bist und das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen bekannt hast. ihr lieben jungen Leute. Liebe Kinder, ihr wächst in einer bösen und korrupten, verdrehten Welt auf. Ihr braucht nicht in die Welt zu gehen und in der Welt etwas Gutes zu suchen, wo ihr verdorben werdet, wo ihr verdreht werdet und nicht mehr gottesfürchtig und aufrichtig leben könnt. Die Welt befleckt, beschmutzt euch durch das Böse. Die sündhaften Wege dieser Welt sind so nahe mir und dir. Aber ich möchte wagen, es zu sagen: Jesus ist näher als alle diese Dinge und er kann dich bewahren. Und in seiner großen Liebe hat er uns zu sich gezogen und hat es möglich gemacht, dass wir auf seine Wahrheiten hören können, dass wir auf seine Geboten, Befehle hören können. Jesus ist noch nicht weit weg. Du brauchst nicht bis ans Ende der Welt zu gehen, um ihn zu finden. Wir haben Gnade erfahren, viele von uns. Gott war uns gnädig, dass wir im christlichen Glauben aufwachsen durften, dass wir christliche Eltern haben durften und noch haben. Und du bist berufen, dazu berufen, dass du Gott treu bist und dass du immer auf seiner Seite stehst. Dass du nicht von der Welt beeinflusst wirst, dass du nicht von der Welt verschlungen wirst, dass du weggezogen wirst in die Fallstricke des Teufels, in seine Fallen fällst, in seine Tricks, auf seine Tricks hereinfällst. Ich versteht, wenn ich heute einige Beispiele weitergeben möchte. Sie waren mir persönlich so zum Segen. Und dann dachte ich, ich möchte sie auch gerne mit euch teilen. Ich hoffe, dass auch ihr so gesegnet werdet. Ich weiß nicht, ob wir ein Bild haben für den Bildschirm. Wenn nicht, dann gebrauche ich einfach diese Illustration. Wenn ihr das Bild findet, könnt ihr es ja dann auf den Bildschirm senden. Hier habe ich einen kurzen Auszug aus einem Heft von John Guest. Als er in 1954 zu einer Evangelisation von Billy Graham ging und ihn sprechen hörte, da sprach Billy Graham darüber, dass wir unsere Farben auf den Mast nageln müssen. Das ist ein Ausdruck, den die Seeleute gebrauchten vor vielen, vielen Jahren, als sie noch mit Segelschiffen unterwegs waren. Deine Farbe war deine Flagge und die wurde gehisst und wehte im Wind oben auf dem Schiffsmast. Und wenn der Mann, der oben im Korb saß, auf dem Mast, das war so, dass immer einer der Matrosen oben in einem Korb sitzen musste. Der Korb war festgemacht oben am Mast und der musste immer Ausschau halten, wie die Situation war, wie das Wetter war und musste die Information dann weitergeben an den Kapitän. Nun, als der Mann, man nannte das ein Rabennest, saß, dann hat er oft den Auftrag bekommen von unten vom Kapitän, er müsse die Flagge runterbringen, damit der Feind nicht die Farben erkennen konnte, die Farben des Schiffs, und es dann abschießen konnte im Kampf. Also, dann hat dieser Mann im Rabennest die Flagge des Schiffs runtergezogen, damit der Feind das Schiff nicht erkennen und identifizieren konnte. Dass der Feind nicht erkennen konnte, wer das ist. Und dadurch konnten sie dann ihr Leben bewahren und retten, davonbringen. Sie haben sozusagen ihre Identität versteckt. Und wenn man seine Farben bekannt gegeben hat, wenn man, wie man in der englischen Sprache sagt, die Farben an den Mast genagelt hat, dann hat man bekannt gegeben, wer man ist. Komme, was wolle, das bin ich, dafür stehe ich. Das ist mein Auftrag, dafür lebe ich. Und dafür gebe ich mein Leben. Und wenn plötzlich ein Feind am Horizont erschien und mich niederschießen wollte, mich zum Sinken bringen wollte, das war dann seine Sache, seine Entscheidung. Meine Farben sind an den Mast genagelt, am Mast festgenagelt, so die können nicht heruntergebracht werden, das sagte Billy Graham. Und ich frage euch, ihr, die ihr Feiglinge seid und noch nicht Jesus Christus angenommen habt, nehmt ihn heute Abend an. Das sind die Worte von Billy Graham an jenem Abend von 1954. Und John Guest sagte, ich hab das getan an jenem Abend. Hast du deine Farben an den Mast genagelt, deine Flagge, deine Identität, liebe Kinder? Bekennt ihr Farbe vor anderen? Oder gibt es Zeiten, wo du deine Flagge runterbringst? Aus Angst, dass du nicht erkannt wirst, dass du nicht entdeckt wirst. Als Christ, du hast Angst und willst nicht Farbe bekennen vor gewissen Leuten, dass du ein Kind Gottes bist. Du bist deiner Berufung nicht treu als Christ, wenn du das machst. Ja, darüber könnte ich jetzt predigen, aber ich gehe jetzt zum nächsten Punkt. Jemand hat einmal gesagt, wir können nichts in diese Welt hineintragen und wir können auch nichts aus dieser Welt hinausnehmen, mitnehmen. eine Decke über einen Sarg und ein Sarg ist alles, was ein reicher Mann dieser Welt haben kann von seinem Leben in dieser Welt. Ist alles, was er haben wird am Ende seines Lebens. Unser lieber Onkel erzählte uns oft von einem deutschen Farmer, der viel besaß, gar nicht weit von der Missionsstation Kwasisabantu weg. Und gegen das Ende seines Lebens hat er eine ältere Frau gerufen. Vielleicht war das seine Tante. Ob es seine Tante war, weiß ich nicht, aber es war unsere Tante. Und dann hat er ihr gesagt: Ich fürchte mich nicht vor dem Tod, wenn ich sterben muss. Aber meine größte Sorge ist dieses: Wie werde ich mich je von meinen Reichtümern lösen können? Wie werde ich mich von ihnen trennen können? Das ist mein größtes Problem. Wie kann ich meinen Reichtum hinterlassen? Das war sein Problem, das war seine große Angst. Der Tod, zu sterben, davor hatte er keine Angst. Aber das war jetzt seine Not. Wie kann ich meinen Reichtum hinter mir lassen? Einer der begabtesten Historikern war Thomas Edison, ein großer Erfinder, war ein sehr kluger, begabter Mann in der Geschichte. Er lebte von 1847 bis 1931. Er hatte über 1000 Patente inne. Er hat über 1000 Sachen erfunden und hatte das Patent dafür. Ihr wisst ja, was ein Patent ist. Niemand durfte seine Erfindung kopieren ohne seine Erlaubnis. Wahrscheinlich war er Amerikas größter, berühmtester, begabtester Erfinder. Obwohl er nur 3 Monate Schulung hatte in seinem ganzen Leben, haben Edisons Erfindungen die ganze Welt verändert und das für alle Zeiten. Sein Geheimnis war, ein Prozent Inspiration, Eingebung und 99% durchhalten, durchbeißen. Und das ist mit Schweiß und Arbeit durchhalten, voller Einsatz. So hat er es ausgedrückt und dargestellt. das hat er bewiesen durch sein Leben. Er hat Tag und Nacht gearbeitet. Er war gefangen von seinen Projekten, Ideen und hat alles dran gesetzt, sie zum Erfolg zu bringen, seine Erfindungen sozusagen in die Welt zu bringen. Er hat seine Familie auf die Seite geschoben, sein persönliches Leben, sein Wohlbefinden, und er hat mit aller Kraft daran gearbeitet, an seinen Erfindungen, dass ihm das gelingen möchte. Und Misserfolge schienen ihn nie entmutigt zu haben. Wenn er hat über 10.000 Versuche gemacht, wie man elektrische Energie in einer Batterie aufbewahren kann, wie man das bewahren kann. Und dann hat ein Freund versucht, ihn zu trösten und ihm die Last abzunehmen. Dann sagte Edison zu ihm: "Aber nein, ich habe nicht versagt in meinen Versuchen. Nein, ich habe nur 10.000 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert." Ich weiß jetzt, welche 10.000 Art und Weise nicht funktionieren. Vielleicht ist unter all seinen Erfindungen wohl die Glühbirne die berühmteste Erfindung, Elektrizität. Er hat den Prototyp entwickelt und dann hat er 2 Jahre daran verwendet, die Erfindung zu verfeinern, welche Energie am besten funktioniert. Und dann hat er Verbündete, und hat Leute rausgeschickt in den Amazonas, in den Urwald, um dort Versuche zu machen, andere nach Japan. Und hat sogar versucht, mit roten Haaren von einem Freund aus seinem Bart damit Versuche zu machen. Er suchte, welcher Faden, was funktioniert am besten in der Glühbirne. Und schließlich hat er herausgefunden, dass der Faden, der Metallfaden am besten ist. Ihr erinnert euch an unser Thema, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Noch ein anderes Beispiel von einem Mann Gottes. Im Dezember 1914 hat ein großes Feuer das Labor von Thomas Edison total vernichtet in New Jersey, sein Forschungslabor. $2 Millionen wert waren seine Instrumente und die meisten Aufzeichnungen seines Lebenswerks wurden durch das Feuer auch vernichtet und gingen verloren. Edisons Sohn Charles, der rannte ganz aufgeregt hin und her und suchte seinen Vater. Schließlich fand er ihn und sein Vater stand in der Nähe des Feuers. Das Feuer ließ sein Gesicht rot erleuchten, seine Haare wurden vom Wind verweht. Sein Gesicht erstarrt und Charles Edison sagte, mein Herz schmerzte für ihn. Er war ja kein junger Mann mehr, mein Vater. Und hier musste er zusehen, wie sein Lebenswerk im Feuer zerstört wurde. Und dann, erzählt der Sohn, sah mein Vater mich. Und dann rief er mir zu und sagte, wo ist deine Mutter? Such sie und bring sie hierher. Geh schnell, hol deine Mutter. So etwas wird sie nie wiedersehen, solange wie sie noch leben wird. Am nächsten Morgen als er über die Asche lief seines ehemaligen Labors, da sagte Thomas Edison als 60-jähriger Mann Folgendes. Da ist großer Wert. Da liegt großer Wert in einem Unglück, weil alle unsere Fehler werden ausgewischt. Und wir haben die Möglichkeit, Neues zu tun. Wir danken Gott dafür, dass wir neu anfangen können. Am Ende von allem, am Ende dieses Unglücks, können auch wir sagen, Gott, wir danken dir, dass wir neu anfangen dürfen. Robertson McQuilton war ein ehemaliger Präsident der Columbia University. Er hat folgendes Zeugnis aufgeschrieben. Das Leben lag schwer auf mir. Es war nicht leicht. Mein liebster Freund und Nächster, meine engste Gefährtin in meinem Leben, Muriel, ist mir genommen worden. Sie hatte eine Krankheit, Alzheimer, und sie konnte nicht mehr klar denken, hat ihren Verstand zerstört. Und zur gleichen Zeit, als alles so schwer war, mit meiner Frau wurde unser ältester Sohn Bob bei einem Tauchversuch tödlich verunglückt. Ist er tödlich verunglückt? Und nach 2 Jahren, nachdem ich meine Frau Muriel gepflegt hatte, habe ich mein Amt, meinen Posten auf dem Höhepunkt verlassen, weil ich meine Frau pflegen wollte. Wir streben nach Leben, nach Höhepunkten im Leben. Junge Leute, ihr studiert, ihr habt Ziele, ihr wollt euch ausbilden lassen. Das in sich selbst ist ja nicht sündhaft, aber wehe euch, wenn eure Diplome, eure Auszeichnungen euch dazu führen, euer ihre geistlichen Ziele nicht mehr ernst zu nehmen. Und wenn sie euch zur Sünde werden, eure Studien, und wenn ihr dadurch Gott nicht mehr treu bleiben könnt, und wenn ihr nicht mehr den guten Kampf des Glaubens kämpfen könnt, ihr versucht, Höhepunkte zu erreichen, ihr versucht, es wohin zu bringen, aber wehe euch, wenn ihr eure Eltern vergesst. Wehe euch, wenn ihr durch eure Studien eure Eltern verachtet. Ja, ihr könnt neue Höhen erreichen, aber wenn ihr dabei Christus verliert, was nützt es euch? Der um eure Seele kämpft und zuschauen muss, wie der Teufel, Satan, dein Herz ergreift und wenn wir zuschauen müssen, wie dein Herz von Jesus aus seinen Armen weggerissen wird und wie du in den Klauen des Teufels gefangen bist. Nun, dieser Mann sagte, ich habe mein Lebenswerk auf seinem Höhepunkt verlassen. Ich habe wie keine Gefühle mehr gehabt. Ich war nicht bitter, nein. Ich war wie gefühlslos und ich war auch nicht böse, ärgerlich, nein. Warum denn? Weshalb sollte ich ärgerlich sein? So geht's im Leben. So kann es im Leben gehen in einer gebrochenen Welt. Aber mein Eifer für Gott hat ein Lebenswerk hinterlassen, das zu Gottes Ehre war. Für ihn habe ich alles gegeben. Ich wusste, ich steckte in großen Problemen und ich habe das getan, was ich tun musste, was ich erkannte, das Rechte war, was ich in dem Augenblick tun musste. Wunderbar ist es, wenn Jesus uns leiten kann, wenn wir in großen Nöten sind. Und dass wir Gott treu bleiben können, wenn auch der Teufel uns andere Vorschläge ins Ohr flüstert. Wenn wir noch in großen Problemen sind, dass wir wissen, ich kann nicht anders als Gott treu sein. Ich habe das getan, was ich tun musste, was ich in dem Moment als das Rechte erkannte. Ich bin auf einen Berg gegangen und habe mich dort verborgen. Ich werde euch nicht sagen, was seine Worte waren. Ich brauchte etwa 24 Stunden, um das loszuwerden, um das abzuschütteln, was mir im Leben kostbar und wert war. Und dass ich nur das festhalten konnte, was Gott verherrlichte. Er sagt, er ist, ich sag's jetzt doch, weggegangen im Gebet und im Fasten, suchte er Gott. Und als er so im Gebet vor Gott war, da wurde seine Liebe zu Gott, das Feuer, wieder angezündet. Und mit der Liebe kam auch die Freude. Ich habe Gott einen Liebesbrief geschrieben und habe 41 Sachen aufgeschrieben, Liebestaten in meinem Leben, die er mir anvertraut hat. Ich habe Wunder aufgezählt. Ich habe sozusagen 41 Dinge hervorgehoben, die er für mich getan hat. Sachen, die Gott mir offenbart hat von seinem Charakter, die alles übersteigen, was die Welt mir bieten konnte. Sicher, sagte er, hat Gott meine Dankbarkeit geschätzt. Wer schätzt denn nicht Dankbarkeit und Wertschätzung? Ich bin sicher, Gott freute sich über meine Dankbarkeit. Aber ich habe noch etwas anderes entdeckt. Etwas ist in mir geschehen, etwas hat in mir stattgefunden. Ich nenne das der Reflekt, der aus Dankbarkeit entsteht. Meine Liebe flammte neu auf zu Gott und mein Glaube flog hoch wie ein Adler. Ich habe entdeckt, dass in Dankbarkeit ich habe erkannt, dass in der Dankbarkeit etwas wieder neu wach wird, eine neue Freude, ein neues Lied wird geweckt und gesungen. Jemand sagte einmal, für unsere Vorfahren war der christliche Glauben eine Erfahrung, etwas Erlebtes. Für unsere Väter war es ein Erbe. Für unsere Generation ist es etwas Bequemes. Und für unsere Kinder ist es ein Unsinn, eine Last. Dieser Redner, er ist anonym, hat das unterstrichen, wie wichtig das ist, Kinder zu einem lebendigen Glauben zu erziehen. Dass es so wichtig ist in dieser Welt, wichtig ist, als Christ zu leben und einen lebendigen Glauben zu haben, eine persönliche Beziehung zu Christus zu haben. Ich habe ein bisschen über den Glauben gelesen, der Zufriedenheit bringt. Ich bin zufrieden in was ich habe. Und das findest du, das bekommst du, wenn du deinen Glauben, deine Kämpfe hergibst, wenn deine Kämpfe nicht um deine eigenen Gedanken drehen, um dich selbst sich drehen, sondern wenn es der echte Kampf des Glaubens ist. Zum Beispiel gibt es Kämpfe, wie komme ich an Geld heran? Wie kann ich Geld verdienen? Ja, klar, wir brauchen Geld, um überleben zu können. Wir haben Bedürfnisse. Aber wenn wir uns ganz Gott hingeben, uns völlig ihm übergeben, wenn wir unser Leben unter seine Herrschaft stellen, um ihm wohlgefällig leben zu können, dann kannst du, tu das mal, dann kannst du selber testen und prüfen, ob es wahr ist, was ich sage, ob Gott nicht treu ist und für dich sorgt. Was tun Leute nicht alles, um Geld zu bekommen, um reich zu werden? Einige stehlen sogar, wie wir gestern Abend gehört haben. Aber dein Gewissen wird keine Ruhe mehr finden. Dein Gewissen wird dich quälen bis zum Ende deines Lebens, bis in den Tod. Und vielleicht wirst du den Schmerz nie fühlen, der fühlt, von dem du gestohlen hast. Und eines Tages, vielleicht wenn du vor Christus stehst, dem gerechten Richter aller Richter, dann wirst du den Schmerz erkennen, den du anderen zugefügt hast. Dann werden dir die Augen aufgehen. Einige verkaufen sozusagen ihre Körper, um an Geld ranzukommen. Kinder, denkt nie an so etwas, dass ihr sogar eure eigenen Leiber gebt, um an Geld zu kommen. Ihr zerstört eure Zukunft total. Ihr werdet euch beschmutzen von dem Tag an und ihr degradiert euch selbst, ihr macht euch selbst minderwertig zu nichts. Und ihr werdet von dem Tag an Sklaven sein, wo ihr mit diesem Geschäft anfängt. Einige bringen sogar andere um, morden, um an Geld heranzukommen. Vielleicht fängt es irgendwo klein an mit Stehlen. Und dann stiehlst du immer mehr, du wirst immer mutiger, wagst immer mehr, um an Geld heranzukommen, auf unehrliche Weise. Und schließlich stirbt in dir dein Gewissen ab, so wie die Sünde in dir wächst, unterdrückst du dein Gewissen. Oh, wie dankbar sind wir für Leiter, Führer, für Könige, die ein Vorbild sind, die ein Beispiel geben, die einen Standard setzen. Und die, wie Paulus sagen können, folgt mir nach. Paulus hat sich nicht geschämt, sich als Vorbild darzustellen und zu sagen, prüft mich. Er hat sich aufs Podest gestellt und gesagt, folgt doch meinem Beispiel, wie ich Christus nachfolge und prüft es, ob es euch nicht auch gut geht, wenn ihr tut und lebt, wie ich lebe. Canute war ein dänischer König, der England regiert hat während 10 Jahren. Er war ein solch großes Vorbild. Er war ein solch erfolgreicher König, dass der Lob und die Lobpreise nie aufhörten über ihn. Er war ein solch außergewöhnlicher, erfolgreicher König. Die Diener, die ihm dienten, die ihm nahe waren, die um ihn herum lebten, haben immer nur Lobpreise ausgesprochen, ihn nur gelobt, und schließlich wurde der König müde davon. Im Jahr 32 ging er an den Strand in Northampton und hat seinen Thron auf den Strand gestellt, als die Flut immer höher kam. Es wurde Flut nach der Ebbe. Und seine Ratgeber standen um ihn herum. Und dann fragte er sie: Denkt ihr, ich bin der Größte aller Menschen, ich bin der Mächtigste aller Mächtigen? Oh ja, sagten sie, Ihre Majestät, bestimmt sind Sie mächtiger als alle anderen. Und meint ihr, ich kann die Flut stoppen? Oh ja, ja, Ihre Majestät, ja, das können Sie, aber mit etwas Zweifel in Ihrer Stimme. Und dann sagte er, als die Flut immer näher kam, die Wellen immer höher wurden: So, mehr, jetzt halt stille, stopp, stopp, ich bin der Herrscher über alles. Aber trotz seines Befehls kamen die Wellen immer näher, wurden immer höher, die Flut stieg und schließlich berührte das Wasser seine Füße. Und das Wasser stieg bis zu seinen Knien. Und dann, als die Wellen noch höher stiegen und das Meer näher kam, rannten sie alle weg. Die Ratgeber und der König flohen um ihr Leben. Seht ihr, sagte Kenyut, der König, wie klein ich bin und wie wenig mir gehorcht wird, wie wenig Kraft ich habe und Autorität. Es gibt nur einen Herrn über Land und Wasser, und das ist der Herr über das ganze Universum. Nur ihm und ihm allein sollt ihr Ehre geben und ihn loben und preisen. Langsam gingen der König und sein Gefolge zurück zur Kirche in ihrem kleinen Dorf. Und dort hat der König seine Krone ausgezogen und in der Kirche niedergelegt. Habt ihr eure Fahne an den Mast genagelt? Bekennt ihr Farbe vor aller Welt? Und fliegt die Fahne dauernd oben am Mast im Wind, oder habt ihr sie heruntergezogen, um sie zu verstecken? Kämpfst du den guten Kampf des Glaubens gegen alle Korruption des Verstandes, des Denkens, des Leibes? Oder suchst du Wohlgefallen und Ruhm in dieser Welt? Du willst bewundert werden, du willst Erfolge haben. Und vielleicht willst du einmal in einem Grab liegen, wo du einbalsamiert bist, aber hinterlässt ein Leben des Versagens. Und was hinter dir bleibt, sind alle die Seelen, die wegen dir verloren gegangen sind, die das Heil nicht bekommen haben, wegen deinem Leben, das du in dieser Welt geführt hast. Hier ist Paulus, der seinen geistlichen Sohn ermutigt und sagt: Timotheus, ich tue diese Dinge dir anvertrauen, diese geistlichen Schätze, Wahrheiten und Reichtümer. Er sagte sozusagen: Enttäusche mich nicht, denn ich habe für meinen Herrn und Meister hart gearbeitet. Ich habe geschwitzt, ich habe alles gegeben für ihn. Möge Gott diese Worte segnen für euch persönlich, an eure Herzen segnen, und mögen diese Worte unsere Denkweise ändern, unsere Entscheidungen ändern, unsere Zukunft ändern. Und mögen sie uns helfen, dass wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen können.
We fight not against flesh and blood.
Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte der Finsternis. Wir kämpfen gegen böse Geister und nicht gegen Fleisch und Blut und Menschen. Darum zieht die ganze Waffenrüstung an, damit, wenn der Tag der Anfechtung kommt, du stehen kannst.
Lord Jesus, we commit ourselves unto you. We pray.
Wir beten. Herr Jesus, wir befehlen uns dir an und wir bitten dich, rüste uns mit allem aus, was wir brauchen, dass wir Täter deines Wortes sind und dass wir Teil sein können von deiner hohen Berufung, zu der wir berufen sind, zu diesem Leben, zu dem du uns berufen hast. Herr, schenk uns das durch deine Gnade, Herr Jesus. Amen.